Mutig in die Zukunft, die göttliche Ausrüstung, das Thema von heute Morgen. Wenn man sich mehr oder weniger im Fernsehen regelmäßig so die Tagesschau ansieht, was in der Welt passiert, hat man den Eindruck, dass überall die Angst umhergeht. Kriegerische Auseinandersetzungen, Kalter Krieg, Handelskrieg, Klimakrieg, Bevölkerungswachstum, Hungersnöte, Christenverfolgungen. Bei uns im Ausnahmeland Schweiz, auch hier gibt es Aussagen in der Presse, die einen nachdenklich stimmen. Ein Muster dazu im St. Galler Tagblatt. Vor einem Jahr, dubiose Figuren am Rednerpult, gemeint ist der Pfalzkeller. Referenten von Zukunft Schweiz werden betitelt als dubiose Figuren. Zukunft Schweiz ist eine gemeinnützige Stiftung, die ursprünglich von Pfarrer Stückelberg gegründet und präsidiert wurde, der besorgt über den Verfall christlicher Werte in unserem Land ist. Hat auch ein Buch geschrieben, Europas Aufstieg und Verrat. Sicher könnte man noch mehr aufzählen, was Zukunftsängste verursacht. Sogar der Blick in die Bibel zeigt uns neben so manchen wunderbaren Verheißungen auch düstere Vorhersagen. Wir sollten ja nicht zulassen, dass die Ängste mit uns umgehen. Wir brauchen Mut, auch wenn man uns als dubios bezeichnet. Heute wie damals, zu Zeiten von Paulus, weil wir in aller Öffentlichkeit kompromisslos zur Wahrheit der Bibel stehen. Im Neuen Testament finden wir eine mutmachende Aufforderung, die Paulus seinem jungen Bruder Timotheus gibt. Und er hatte mit Ängstlichkeit und Verzagtheit zu kämpfen. Das steht im zweiten Brief an Timotheus, Verse Kapitel 1, 6 bis 8. Aus diesem Grund, weil er, Timotheus, einen lebendigen Glauben hat, erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Paulus erinnert Timotheus an die Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Timotheus ist begabt. Du bist als jemand, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, ebenfalls begabt. Gott hat auch dir eine, vielleicht sogar mehrere Gnadengaben geschenkt. Kennst du sie? Es ist spannend, als junger Mensch herauszufinden, wo und wie Gott mich beschenkt hat. Jedes Glied am geistlichen Leib der Gemeinde ist beschenkt worden mit Gnadengaben. Genau daran erinnert nicht nur Paulus seinen jungen Bruder Timotheus damals, sondern Gottes Wort dich heute, der du hier bist. Du bist als Christ befähigt. Timotheus war der Vertraute des Paulus bei seiner Arbeit für das Evangelium. In Philippa Paulus ihn als einen gleichgesinnten Menschen. Sie teilen die gleichen Ansichten und hatten das gleiche geistliche Anliegen. An anderer Stelle nennt Paulus ihn mein geliebtes und treues Kind im Herrn oder einen Mitarbeiter Gottes am Evangelium. Und doch hatte dieser Timotheus auch normale menschliche Probleme. Vielleicht ließ er sich von anderen Lehrern einschüchtern. Er war noch jung damals. Vielleicht war er nicht immer so tapfer im Bekennen, wenn wir hier die Ermahnung in Vers 8 sehen. Oder in Kapitel 2, 15 ermahnt ihn Paulus, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung zu schneiden. Das heißt, kompromisslos. Was es auch im Detail war, Paulus ermutigt ihn, er stärkt seinen geistlichen Charakter, damit er auch in schweren Situationen standhaft bleiben kann. Er sagt in Vers 6, nach der Elberfelder Übersetzung, fache deine Gnadengaben an. Anfachen, das bedeutet ja, zum Beispiel ein Feuer zu entzünden oder eine Flamme zu erhalten oder auch eine Glut wieder zum Brennen zu bringen. Brennt es noch bei dir? Im ersten Brief in Kapitel 4 ermahnt Paulus Timotheus bereits, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Diese beiden Ermahnungen zeigen uns, dass Gnadengaben vernachlässigt werden können. Das heißt im Klartext, sie werden dann nicht so eingesetzt, wie Gott es gerne möchte, wie es seine Absicht ist. Und dann liegt einiges brach. Die Gründe können ganz verschieden sein. Bei Timotheus war es offenbar Furchtsamkeit, Verzagtheit. Es kann aber auch genauso gut etwas anderes sein. Auf jeden Fall ist die Auswirkung vom Bild der Gemeinde als ein Leib nicht gut. Wenn ein Organ den Dienst versagt, müssen wir versuchen, das zu kompensieren und werden dadurch überbeansprucht. Und dann leidet der ganze Leib irgendwo. Wie erwähnt, jeder Christ ist mit geistlichen Gaben oder mit Begabungen von Gott ausgerüstet, um Gott, der Gemeinde und Menschen zu dienen. Findest sie beschrieben an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Und sie wurden nicht geschenkt, damit du das für dich selbst behalten kannst. Sie wurden uns gegeben, damit wir unseren Beitrag zum Aufbau und zum Funktionieren des geistlichen Leibes, sprich Kirche, Gemeinde, einbringen. Dass wir jetzt und heute Reich Gottes zusammen bauen und voranbringen. Man kann vom Wort leisten einen falschen Schluss ableiten, weil es im Glauben eben nicht um Leistung geht, sondern vielmehr um echtes geistliches Leben, also Leben, das der Heilige Geist schenkt mit Hilfe der geschenkten Gaben. Der Geist ist es, der uns befähigt, dich und mich. Und das hat vor allem mit meiner persönlichen Beziehung zu dem Gott zu tun, der mich so liebt, dass er das Beste für mich gegeben hat. Wie beantworten wir seine Liebe? Indem wir uns ihm hingeben mit unserem Leben. Ihm und unseren Nächsten mit den uns anvertrauten Gaben dienen. Das ehrt Gott, erfüllt unser eigenes Leben, weil wir dadurch etwas tun, das Ewigkeitswert hat. Die unmittelbar vor Timotheus stehende Aufgabe machte den Einsatz seiner geistlichen Gaben besonders wichtig. Timotheus sollte nach Rom kommen, um Paulus aufzusuchen, der seinerseits mit dem Schlimmsten, sprich mit Märtyrium und Todesurteil rechnen musste. Das war doch ein Gang in die Höhle des Löwen. Nur wenn sein Charisma brennt, wird er im Glauben als Zeuge bestehen können, wird er Kraft auch in dieser schwierigen Situation haben. Wir können versuchen, das in unsere heutige Situation zu übertragen. Ein Ruf nach Kabul oder Bagdad oder Teheran. Und deshalb sagt Paulus ihm zuerst einmal, was hinderlich ist und was uns Gott als Ausrüstung eben nicht gegeben hat, auch dir nicht: den Geist der Furchtsamkeit. Andere übersetzen Verzagtheit. Wer war verzagt in der Bibel im Alten Testament? Das waren doch jene Kundschafter, die Mose nach Kanaan geschickt hatte, die zurückkamen und nur noch den Blick für die Probleme hatten. Befestigte Städte, hohe Mauern, Riesen und so weiter. Diese Verzagtheit hatte damals um sich gegriffen, das Volk ließ sich anstecken davon. Verzagtheit oder Furcht rechnet aber nicht mit den Möglichkeiten unseres allmächtigen Gottes. Es ist auch interessant, dass die meisten der Ängste, mit denen Menschen heute zu tun haben, im Grunde genommen immer auf eins hinauslaufen, nämlich das Streben nach Unabhängigkeit. Das heißt, einer falsch verstandenen und angewandten Freiheit, was sich in einem Leben äußert, das Gott ausschließt. Søren Kierkegaard schreibt in diesem Zusammenhang vom Schwindel der Freiheit, weil der Mensch die Geborgenheit in Gott verliert. Und so haben wir ja früher auch oft das Lied gesungen: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Irgendwas ist etwas, ja. Unbewältigte Angst kann ein unangenehmer Begleiter sein. Und nicht nur das, sondern uns auch gewaltig einengen, binden und unser Verhalten maßgebend beeinflussen. Furcht ist etwas, das nimmt immer gefangen und das schnürt ein. Man verliert den Blick für die Realitäten. Es kann sogar krank machen. Und was ist die häufigste Ermahnung, die wir in der Bibel finden? Es sind drei Worte. Fürchte dich nicht, genau. Gott will uns vom Geist der Furcht befreien. Er will uns eine tiefe Geborgenheit schenken, wenn wir uns ihm mit unserem Leben vorbehaltlos anvertrauen. Diese mutmachenden Wahrheiten betreffen dich und mich. Und ich habe einige aufgelistet hier. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich, der Herr, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt, er selbst kommt und wird euch retten. Jesus selbst sagt in Johannes 14, 27, als er die Jünger über seine Zukunft informierte: Euer Herz erschrecke nicht und sei nicht verzagt oder furchtsam. Das heißt, gebt nicht der Resignation oder Mutlosigkeit Raum. Jesus sagt es in deine Situation heute. Ich möchte einmal unterstellen, dass kein Nachfolger Jesu, der Nachfolge ernst nimmt, sich nicht immer wieder in einem geistlichen Kampf wiederfindet und gegen Entmutigung ankämpft. Es ist die schwache Stelle im Leben vieler Menschen, die der Teufel erbarmungslos ausnutzt. Martin Luther, bekanntlich jemand, der auch mal übertrieben pointierte, er sagte: Die Ängstlichkeit kommt vom Teufel, der Mut und die Freudigkeit von Gott. Dazu muss man in Klammern sagen, es gibt auch eine positive Form von Angst, die uns vor falschen Tritten und falschen Entscheidungen bewahrt. Jesus will unsere schwachen Stellen heilen. Auch bei Timotheus war ein Hang zu schneller Verzagtheit bis zu depressiven Anwandlungen auszumachen. Deswegen war es Paulus wichtig, ihm zu zeigen, dieser Geist ist nicht von Gott. Nachdem sich viele von Paulus abgewandt hatten, war Timotheus vielleicht sogar unsicher und ängstlich geworden. Konnte er es sich leisten, immer noch zu Paulus zu stehen? Hatte Timotheus Angst, seine Angst etwa mit Menschenfurcht zu tun? Oft ist ja das Bedürfnis, Menschen zu gefallen, sehr tief verwurzelt in unserem Denken. Die Wertschätzung von Seiten guter Freunde zu genießen, Bestätigung zu erfahren, das ist uns schon etwas wert. Das alleine wäre noch nicht schlecht, aber es darf nicht höher angesetzt sein als die Liebe zu Gott, zur Wahrheit und zum Evangelium. Salomo, der weise Mann, sagt in Sprüche 29, Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird in Sicherheit gesetzt. Wenn wir eines im Leben vieler gesegneter, begnadeter Glaubensmänner sehen, das sie gemeinsam ausgezeichnet hat, und wir das immer wieder finden, dann war es das, sie waren losgelöst von der Meinung anderer Menschen. Sie hatten einen übermächtigen Wunsch und der war, alleine Gott zu gefallen und ihm zu dienen, Gott zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir beim Thema Verzeihung geht, kann nicht behaupten, immer frei davon zu sein. Und ich kann auch Timotheus gut verstehen. Schon oft habe ich diesen Geist der Verzagtheit gespürt und war versucht nachzugeben. Aber oft habe ich ihn auch im Namen Jesu Christi vor mir gewiesen und mir die Verheißungen Jesu zitiert. Ich denke, dass es wichtig ist, zu realisieren, wer dahinter steht. Wenn es zu Misstrauen oder Unglauben in Gottes Führung kommt, ist es gut, wenn wir es bekennen und uns davon distanzieren. Ich bin froh und dankbar für Geschwister, die mir Mut machen. Wie damals Paulus auch Timotheus ermutigte, er sagte zu ihm, lieber Timotheus, dieser Geist ist nicht von Gott, der Geist der Verzagtheit. Gott hat dir den Geist der Kraft gegeben. Den Geist der Kraft. Und den hat er auch dir gegeben, wenn du dich zu Jesus bekennst und ihm nachfolgst. Josua, zu seiner Zeit ein junger Führer des alttestamentlichen Volkes Israel, bekam diese Anweisung vor der Landeinnahme. Sei stark und mutig. So wie ich mit Mose war, werde ich auch mit dir sein. Und Josua hat sich auf diese Zusage verlassen und er hat das Land eingenommen. Aber interessant ist, dass Gott gleichzeitig zu ihm gesagt hat, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest zu tun nach allem, was darin geschrieben ist, denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Welche Verheißung! Paulus hat auch Timotheus in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, 15, diesen Hinweis gegeben. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Warum ist das so wichtig? Weil es einen engen Zusammenhang zwischen dem Geist der Kraft und dem Wort der Kraft gibt. Der Geist der Kraft wirkt nicht ohne das Wort. Und das Wort können wir ohne den Geist nicht erfassen. in seiner Tiefe. Das heißt, wenn der Geist der Kraft für mich erfahrbar werden soll, muss ich zuerst das Wort der Bibel in mein Leben hineinnehmen als Basis und Fundament. Ich möchte das noch etwas untermauern durch das Erleben von Daniel. Er durchlebte eine große Kraftlosigkeit, die durch verschiedene Ereignisse ausgelöst wurden. Einmal hat er in Daniel 10 bekannt: Alle Kraft ist mir genommen, der Atem stockt mir, alle Kraft verlässt mich. Und einige Verse weiter: Als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte: Mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Als er mit mir redete, man könnte auch sagen, für uns heute, als das Wort mich ansprach. Gott redet durch sein lebendiges Wort heute zu mir und dir. Und der Geist der Kraft ist die Ausrüstung, mit der Gott uns beschenkt. Diese Ausrüstung ist nicht abhängig von meinen Anlagen, etwa von der natürlichen Stärke meines Charakters oder meiner Leistung. Im Gegenteil, die eigene Schwachheit, die ich vor Gott fühle und mir eingestehe, ist nach Paulus überhaupt Voraussetzung dafür, dass die Kraft Christi bei mir wohnen kann. Das hat Paulus bekannt. Der Heilige Geist kann einen von Natur aus ängstlichen Menschen mit einer Kraft und Vollmacht ausrüsten, die erstaunlich sind, für die es keine natürliche Erklärung gibt. Die Gemeinde in Philippi wurde bescheinigt, der Offenbarung, du hast eine kleine Kraft. Und gleichzeitig auch die Begründung, du hast mein Wort bewahrt, auch durch die Zeit der Versuchung hindurch. Anders ausgedrückt, wenn ich das Wort Gottes in meinem Herzen bewahre, dann bedeutet dies, dass es entscheidenden Einfluss auf mein Denken, mein Leben und Handeln hat, dass es mir Kraft schenkt. Dann vertraue ich eben nicht auf meine eigene Kraft, sondern ich bekenne meinem Herrn, ohne dich kann ich nichts tun. Ich bin jetzt auf deine Kraft völlig angewiesen. So geht es mir am Sonntagmorgen vor der Verkündigung oft, meistens angefochten. Und dann nehme ich Zuflucht zu meinem Herrn und der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat mich noch nie alleine gelassen. Timotheus benötigte echte geistgewirkte Kraft, um gegen die aufzutreten, vor denen Paulus gewarnt hat, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen. Das war im 3. Kapitel. Von diesen wende dich weg. Menschen, die sich im Grunde genommen innerlich bereits von Gott losgelöst haben, aber irgendwie noch eine äußere Form, vielleicht Traditionen aufrecht hielten. Und das heißt, sie verleugnen die Kraft, eine Anspielung auf den Heiligen Geist, der dann keine Möglichkeiten mehr hat, regulierend oder erneuernd oder irgendetwas in ihrem Leben auszurichten. Die Form der Gottseligkeit, deren Kraft verleugnen, das heißt ohne geistliches Leben. Auch wenn man noch Wert auf eine hübsche äußere Hülle legt, dann vielleicht nur, um den inneren Jammer zu verdecken. Es ist auch wichtig, in Bezug auf Kraft einen Unterschied zu machen zwischen der geistgewirkten Kraft eines Gott hingegebenen Lebens einerseits, die sichtbar wird im Sieg über Sünde, in der Vollmacht zum Dienen, also praktische Auswirkungen hat, und andererseits einer von Selbstbewusstsein strotzenden, nach außen getragenen Stärke von Menschen, die vielleicht auf einer euphorischen Welle reiten und den Eindruck vermitteln, das Patent der Kraft allein gepachtet zu haben, deren Leben aber nicht selten Fragen aufwirft. Der Geist der Kraft ist am Realismus des Glaubens zu erkennen. Ein Glaube, der bewusst auf die Möglichkeiten Gottes und seines lebendigen Wortes vertraut, der mit und aus dem Wort Gottes lebt und weiß und bekennt, Ohne dich kann ich nichts tun. Der Geist der Kraft und gleichzeitig Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Den höchsten Ausdruck der Liebe Gottes finden wir ja in der Sendung und Hingabe Jesu Christi. In ihm sehen wir, was Liebe ist. Eine Liebe, die sich für andere investiert bis zum Äußersten. Das ist das wahre Wesen echter Liebe. Der Geist der Liebe ist ein sehr aktiver Geist und äußert sich im konkreten Tun, in einem Verhalten, das allein durch die Liebe das Wohl des anderen will. Sie entwickelt eine Kraft, die alles trägt, schreibt Paulus im Korintherbrief, die alles hofft, die alles erduldet. Eine solche Kraft kann ein natürlicher Mensch nicht von sich aus entwickeln. Gott hat uns diesen Geist der Liebe gegeben. Er möchte diese Wesensart Jesu in mir und in dir gestalten. Diese Liebe Gottes befähigt mich, meinen Nächsten zu lieben, weil sie eben nicht das ihre sucht, sondern das des anderen. Ich kann sie vermehren, indem ich sie verschenke. Der Geist der Liebe hilft mir auch, mit Niedergeschlagenen mitzufühlen, Empathie aufzurichten, Verwundete zu verbinden, auf falschen Wegen Geratene wieder zurechtzubringen. Johannes schreibt, das ist das Erkennungsmal der Liebe Gottes, nicht irgendetwas Großes, Absonderliches, schlicht einfach, aber klar, dass wir seine Gebote halten. Das bedeutet, dass ich die Wertmaßstäbe meines Lebens und Handelns an seinem Wort orientieren. Aus Liebe zu dem, der mich zuerst geliebt hat, mit göttlicher Liebe. Sodass unser Leben Zeugnis für die Liebe Gottes wird. Das Merkmal Handeln von Liebe geprägt, Güte und Freundlichkeit unseren Nächsten gegenüber angewendet, redet viel mehr als die Verteidigung von Wahrheiten, mit denen wir Menschen oft überfordern. Was natürlich nicht heißt, dass wir die Wahrheit nicht verteidigen, aber der Ton macht die Musik. Den Geist der Kraft, der Liebe und als drittes, Gott hat uns den Geist der Besonnenheit gegeben oder der Zucht, der Selbstzucht, der Überwindung. Auch der Geist der Besonnenheit war wichtig für Timotheus. Besonnenheit, das heißt, mich immer wieder daran zu erinnern, woher ich komme, wohin ich will. Eine klare Zielvorgabe vor Augen haben und mir bewusst machen, ich bin auf Gott angewiesen. Deshalb haben wir allen Grund, uns jeden Tag in die Haltung der Demut zu begeben und bekennen, dass wir, Petrus sagt, demütiget euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werfet. Das ist kostbar, wenn du das tust. Du wirst Frieden ins Herz bekommen. Mein Naturell, meine Wünsche, mein Wille werden immer wieder danach trachten, eigenmächtig zu handeln. Und oft vorschnell. Kennt ihr das? Besonnenheit aber heißt zunächst einmal Gott abgeben und warten können. Im Rückblick auf mein Leben im ersten Beruf habe ich gelernt, warten können. Und ich bin von Natur aus nicht jemand, der mit der Gabe des Wartens gesegnet ist. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Aber ich habe gelernt, dass Warten können auf die Führungen Gottes gesegnet sind. Und im Rückblick bin ich meinem Herrn so dankbar, dass er mich gelernt hat, warten zu können. Ein besonnener Mensch des Heiligen Geistes. Er weiß, wann die Zeit des Handelns ist und wann Zeit der Gemeinschaft, des Ruhens in Jesus dran ist. Wenn Warten notwendig ist, um die Not zu wenden. Dieser Geist der Besonnenheit gibt uns auch das Maß für das, was zu tun und zu lassen ist. Dann unternehmen wir keine unüberlegten Schnellschüsse aus dem Handgelenk. Frage an uns, was könnte geschehen, wenn wir heute als Christen unsere Ängste ablegen und unsere von Gott geschenkten Gnadengaben neu zum Brennen bringen. Ja, wenn wir aufbrechen und uns senden lassen in den Dienst, den Gott für uns vorbereitet hat. Deshalb fache deine Gnadengaben an, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Gib nicht der Resignation und Mutlosigkeit Raum. Gott hat dich mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ausgestattet. Der Geist der Kraft, das sind seine Merkmale, Realismus des Glaubens, lebt mit und aus dem Wort. Gnadengaben liegen nicht brach, sondern werden angewendet. Geistliche Kompetenz und Vollmacht im Dienen, der Geist der Liebe, konkretes Handeln meinem Nächsten gegenüber, das von Liebe geprägt ist, Liebe zum Wort und zu seinen Geboten, der Geist der Besonnenheit, ein Lebensstil, der in Demut unter der guten Hand Gottes bleibt und nicht vorschnell handelt. Einige Übersetzungen fahren an dieser Stelle fort in Vers 8. Darum, weil Gottes Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit in dir wohnt, darum schäme dich nicht. Geniere dich nicht, mein lieber Timotheus, des Zeugnisses unseres Herrn. Dieser Geist führt in die Freiheit und Furchtlosigkeit der Kinder Gottes. Dieser Geist macht dich nicht mutlos ängstlich, sondern er wird dich mit einer neuen Kraft handelnder Liebe ausrüsten. Ihr Lieben, es ist von heiligem Ernst, dass uns das Evangelium anvertraut worden ist, weil es um Leben oder Tod von Menschen geht. Gottes Herz schlägt für eine verlorene Welt. Lassen wir uns vom Geist der Furcht, der Menschenfurcht, etwa den Mund verschließen? Sind unsere Gnadengaben untertemperiert, fast am Verlöschen? Paulus sagt, schäme dich nicht meiner. Hier wird es noch einmal konkret, sich zu Jesus zu bekennen, heißt auch, sich zu seinen Boten zu bekennen. Und besonders da, wo sie um Christi willen leiden. Du bist Gott niemals näher, als wenn du ihn bekennst vor Menschen, als wenn du von der Liebe Gottes in Jesus Christus Zeugnis gibst, dann bist du Gott ganz nah und du wirst es fühlen in deinem Herzen, wenn du es tust. Lass dir diesen Mut neu von deinem Vater im Himmel schenken, der gerne gibt. Wir brauchen Mut im Dienst für Gott und für noch verlorene Menschen. Mut für Veränderungen in unserem Leben, zu denen uns Gottes Wort anleitet. Mut in unseren Beziehungen, Mut zur Versöhnung. Mut, outen Menschen, Mut in dieser Welt als Christen zu leben, auch gegen den Strom zu schwimmen, nicht bereit, sich Maßstäben anzupassen, die nicht mehr nach Gott fragen. Habe auch den Mut, Gott zu bitten, die Furcht und Verzagtheit zu befreien. Lass uns das jetzt gerade im Gebet tun. Wenn du das auch möchtest, dann sage nachher mit mir klar und deutlich Amen. Herr Jesus, du hast uns ein Wort geschenkt voller Leben und Kraft. Und du möchtest, dass wir es mitnehmen in unser Leben, in unseren Alltag hinein. Und wir bitten dich jetzt ganz konkret, dass du diese Furcht, diese Verzagtheit von uns nimmst, gerade auch im Kontakt mit außenstehenden Menschen, wenn es darum geht, dich zu bekennen. Du hast uns den Geist der Kraft geschenkt, der sich durch den Heiligen Geist in uns äußern will. Den Geist der Liebe, dass wir Menschen lieben können, die vielleicht nicht liebenswert sind, äußerlich gesehen. Und den Geist der Besonnenheit. Und lass uns erkennen, Herr, wenn du möchtest, dass wir dich bezeugen und von deiner Liebe reden, unserem Nächsten gegenüber. Danke für das Geschenk und für die Sendung, in die du uns in diese Welt hinaus sendest, Herr. Wir sind von dir gesendet, in dieser Zwischenzeit dein Evangelium weiterzugeben. Und wir möchten es tun zu deines Namens Ehre. Amen. Amen.